Ein tolles Gefühl, gut schlafen zu können und ruhig in Urlaub gehen zu können. Das hat mein heutiger Gast geschafft. Auch dadurch, dass er Daten in seinem Unternehmen zur Chefsache gemacht hat. Seine Reise dazu, wie er das gemacht hat, was er dabei gelernt hat, welche Fehler er gemacht hat und was er auch noch in der Zukunft vorhat, das erfahren Sie gleich nach der Intro. Bleiben Sie dran. Felix Golenko von Daten sind Chefsache. Mein heutiger Gast ist ein erfolgreicher Unternehmer und ein ausgewiesener Experte im Bereich SEO, SEA. Aber er wird das über sich schon gleich uns erzählen, was er da macht, wo er herkommt. Also jetzt ist schon so, heute sprechen ein spanischer Österreicher und ein bayerischer Slowene. Das wird jetzt interessant. Also, willkommen Gerd Melak.
Ja, danke Felix für die Einladung. Je internationaler, desto besser. Das war immer mein Motto. Also ich bin ganz begeistert über die Zusammenkunft. Freue mich, dass wir uns da kurz schließen können zu deinem Podcast. Es ist auch definitiv eine Ehre, hier bei den ersten Episoden dabei zu sein. Kurz zu meiner Person. Ja, du hast schon gesagt, Österreicher in Spanien seit vielen, vielen Jahren. Habe hier eine Consulting-Agentur. Habe dann irgendwann die Marke SEOLeverage.com eröffnet vor ein paar Jahren, wo wir uns wirklich exklusiv auf Suchmaschinenoptimierung konzentrieren. Recht erfolgreich, würde ich sagen. Wir haben mit sehr vielen bekannten Marken und Personen zu tun, verbessern sowohl deren Suchmaschinensituation auf der Website, aber auch die Markenbekanntheit. Was sieht man, wenn man den Namen eingibt, die Marke eingibt in Google? Was kommt da durch? Und wir haben da ein Team gegründet mit aktuell 25 Personen. Mhm. Die alle Bereiche von Suchmaschinenoptimierung quasi für unsere Kunden abdecken, von der Strategie bis zum Consulting, Texterstellung, Linkbuilding und so weiter.
Ja gut, als ein 25-köpfiges Team, da könnt ihr einiges bewegen. Jetzt nur vielleicht ganz kurz, was sind so die typischen Ergebnisse, die ihr für eure Kunden erzielt?
Also wir sind sehr conversion-orientiert, also ich brauche keinen Traffic, ich brauche keine Besuche auf der Website, wenn die nicht das tun, was ich gerne hätte von ihnen. Das ist normalerweise was runterladen, zu einem Lead werden, ein Formular auszufüllen oder eben im E-Commerce-Bereich direkt einzukaufen. Also die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich, je nach Branche, sage ich mal, und je nach Zielsetzung auch. Also wir haben jetzt gerade ein Projekt, das kommt mit 130.000 unterschiedlichen Seiten. Die Zielsetzung ist komplett anders als ein anderes Projekt, mit dem ich später noch spreche. Die haben 40 Seiten auf der Website und wollen erst starten. Der andere muss mal aufräumen, bevor wir irgendwas bewegen. Also wir kommen da relativ schnell schon an die Daten eigentlich, ganz interessanterweise.
Ja, da kommen wir gleich dazu.
Ausschlaggebend sind für die weitere Entscheidung. Also am Anfang von einem Projekt steht immer die Analyse der Daten und die Daten sagen uns dann eigentlich, wohin die Reise geht.
Okay. Ja, du hast jetzt schön die Brücke zu den Daten geschlagen. Jetzt in meinem Podcast geht es vor allem darum, Daten sind Chefsache. Ja? Mhm. Jetzt für dich, Gerd, wenn du jetzt die Phrase Daten sind Chefsache hörst, was ist so der erste Gedanke, die in deinen Kopf kommt?
Der erste Gedanke ist, dass ich das gerne schon vor vielen Jahren gewusst hätte. ich habe über die Jahre lernen müssen, musste das lernen, aber als Freelancer begonnen und eigentlich relativ viele Jahre durchgehalten, ohne mir irgendwie auf die Daten zu konzentrieren, so vertieft gewesen in meine Arbeit als Programmierer damals noch und dann im Marketing und so weiter und immer nur die projektbezogenen Daten im Auge gehabt, aber nie wirklich jetzt einen Schritt zurückgegangen und sage, okay, was ist das Business eigentlich, was ist das Geschäft, das ich da eigentlich erstelle und an dem ich so bastle und wo geht das Ganze hin? Also das ist das Erste, was mir einfällt. Das Zweite ist, dass wir eigentlich relativ weit gekommen sind über die Jahre dann mit der Erkenntnis. Natürlich noch immer noch was ist, wo ich sage, okay, da müssen wir regelmäßig dran schrauben und hier und da was nachbessern und dann sucht man neue Tools und andere Daten und neuer Prozess und wie, was kriegen wir da raus und so weiter. Klar. Es ist ja recht spannend, wenn man sehr gerne mit Zahlen arbeitet, was bei mir immer der Fall war, ist es ja irrsinnig spannend, um zu sehen dann, okay, jetzt kann man wirklich was bewegen, jetzt weiß ich Sachen, die ich vorher nicht gewusst hätte, kann ich bessere Entscheidungen treffen. Mhm. Also in die Richtung, das sind so die zwei Hauptgedanken, die mir da so kommen.
Sehr interessant, das erste. Ich musste einfach schmunzeln. Also zu deiner oder zu eurer Reise, da kommen wir gleich dazu, aber jetzt, sagen wir mal, so angeknüpft an diese erste Frage, warum glaubst du, dass die Daten eigentlich zur Chefsache gemacht werden müssen?
Ich glaube, zu einem gewissen Zeitpunkt, das war bei mir ganz, ganz deutlich dann mit so 5 bis 10 Mitarbeitern hat es eigentlich schon begonnen, mhm. Ändert sich die Rolle, die man im Unternehmen hat. Also unser Unternehmen ist so wirklich sehr traditionell gewachsen, sage ich mal, traditionell im Sinne von, ich habe am Anfang alles gemacht. Von der Buchhaltung bis zur Programmierarbeit, bis zum Auskehren und Büroputzen und so weiter. Und dann schon langsam angefangen, eben das Team aufzubauen. Und jetzt brauche ich nicht mehr putzen, jetzt brauche ich nicht mehr die Buchhaltung machen und so weiter. Das Team wird langsam größer. Das heißt, für mich war es dann irgendwie über die Jahre so, man tritt einfach immer einen Schritt weiter zurück und sagt, okay, jetzt wird das Ganze langsam ein Team. Das Team kann in sich Dinge erledigen ohne mich. Ich muss jetzt eigentlich nicht mehr überall dabei sein. Ich bin auch immer sehr gerne bei den Strategien dabei und bei den Kundengesprächen und so weiter. Aber das Team, das wir aufgebaut haben, ist jetzt eigentlich relativ selbstständig und arbeitet ausgezeichnet. Das heißt aber für mich als Chef, als Unternehmer, ich möchte trotzdem gerne wissen, was los ist. Mhm. Ich schlafe einfach ruhiger. Ne? Ich schlafe ruhiger, ich gehe ruhiger auf Urlaub, wenn ich weiß, es läuft alles. Und das läuft alles, je größer die Firma ist, desto schwieriger wird's. Das heißt, am Anfang sagt man, okay, ich sprich mit den drei Leuten, die eigentlich die meisten Sachen machen und dann weiß ich eh, wie es läuft. Aber irgendwann geht das Unternehmen, die Unternehmensführung, eher in die Richtung Zahlen. Dann sage ich, okay, was ist jetzt aktuell unsere Retention? Was ist aktuell unser Churn? Was ist aktuell unser Umsatz? Buchhaltungsdaten ist wahrscheinlich der erste Punkt, wo viele dann ja, sowieso klar. beginnen mit den verschiedenen Tools und so ganz kleinen Dashboards, die sie so zeigen und so weiter. Aber man schaut sich dann auch an, zum Beispiel, wir sind dann tiefer gegangen. Wir haben für jeden Kunden beispielsweise qualitative Metriken, die wir erfassen. Mhm. Das heißt, die Strategieleiter für jedes Projekt erfassen jede Woche qualitative Metriken zu dem Projekt, die wir uns dann gemeinsam anschauen. Das heißt, auch die Besprechungen ändern sich mit mir. Also meine Besprechungen sind nicht mehr exakt darüber, welchen Artikel wir wo erstellen oder ob die Webseite jetzt so ausschauen soll oder so ausschauen soll, sondern meine Gespräche sind eher, warum sind wir da im orangen Bereich bei dem Projekt, was jetzt die Metriken anbelangt, die wir gerade erfasst haben. Ja. Und dann haben wir ein deutlich informierteres Gespräch führen.
Okay. Lass uns jetzt einfach vielleicht ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Wie war denn deine Reise? Gut, du hast es, sag mal, den ersten Tag, Teil der Reise hat schon beschrieben, als du dann aufgehört hast zu kehren und aufzuräumen und so. Und dann ging es irgendwie in der Richtung los, ja, dass für dich Reports und Dashboards wichtig waren oder wichtig geworden sind. Ich würde sehr gerne von dieser Reise von dir erfahren. Wie hat's dann angefangen? Und erzähl dann, was hast du da heute? So ein paar Sachen hast du schon erwähnt, was du heute so trägst. Aber erzähl mal die Reise, weil ich weiß, dass einige von meinem Publikum, ja, so ganz von ähnlichen Ausgangsparametern oder mit den ähnlichen Ausgangsparametern konfrontiert sind. Und da überlegen sich die Leute ja, erstens, soll ich es überhaupt? Und wenn die sich dann selbst überzeugt haben, ja, wie kann ich das machen? Und aus der ersten Hand jetzt einfach so ein bisschen deine Reise beschreiben, bitte.
Ja, na gerne. Also es war wirklich sicher bei mir so, wie man es oft als Unternehmer probiert man ja verschiedene Dinge, vor allem im Online-Bereich. Das ist, glaube ich, muss es einen Online-Unternehmer kennenlernen, der bei der ersten Idee geblieben ist und nach 10 Jahren nichts anderes probiert hätte, war in meinem Fall sicher nicht so. Also wir waren immer im Agenturbereich und Consulting-Bereich als Berater tätig immer aber in verschiedenen Schwerpunkten. Beispielsweise habe ich sehr viele Jahre im E-Commerce gearbeitet und dann im E-Commerce Support. Wir haben da sogar eine eigene Marke rausgebracht. Im E-Commerce Support hat auch sehr gut funktioniert. Oder das haben wir zumindest gedacht, bis wir dann irgendwann einmal an die Datenerfassung gegangen sind. Mhm. Und haben gesagt, okay, was kommt jetzt wirklich rein und was kommt raus? Und das ist eine ganz einfache, simple Frage, die man sich aber im Tagesgeschäft als kleiner Unternehmer mit ein, zwei Freelancern sehr selten stellt. Weil man eigentlich so, also kann von mir nur sprechen natürlich, aber ich habe so ähnliche Geschichten auch von anderen gehört. Und man sagt, okay, man arbeitet, am Konto ist scheinbar Geld, also so schlimm wird es nicht sein. Und man arbeitet so wie verrückt und drauf hin und neuer Kunde und neues Marketing und neue Kampagne und neuer Kunde und so weiter und so fort. Und es sieht aus, als läuft's. Und dann irgendwann kommen zwei, drei ruhige Tage und dann sagt man, es kann ja nicht sein bei der Arbeit von den letzten Monaten, dass da nicht mehr rausschaut. Und dann haben wir angefangen, da war das auch ungefähr auch die Zeit, kurz davor, glaube ich schon, wo ich dann eine Buchhalterin halbtags damals noch angestellt habe. Und habe gesagt, dein Hauptauftrag ist jetzt einmal herauszufinden, mit so einem eigenen, das war ganz einfach, das war damals mit Xero als Buchhaltungssystem und einem Tagging. Wir haben dann einfach einen Tag erstellt für alles, was in dem E-Commerce-Support reingekommen ist und wo es auch hingegangen ist. Also der Freelancer, der uns geholfen hat, ein Problem zu lösen, hat das Tag bekommen, aber auch das Tool, das wir verwenden und auch die Rechnung, die reinkommt als Verkauf von dieser Dienstleistung, hat ein Tag bekommen. Das war dann ganz einfach bei dem System. Man sagt, okay, Einnahmen, Ausgabenrechnung, aber nur für dieses Tag. Und dann plötzlich, mir wird es eigentlich ganz unangenehm sagen, es war dann ein böses Erwachen. Es war dann ein böses Erwachen und ich hatte dann relativ bald alle Daten, die ich brauchte, um zu wissen, das geht nirgends hin. Das heißt, wir hätten noch weiter wurschteln können, so wie man österreichisch sagt, aber man kann, es hat nicht so funktioniert. Also wir haben quasi die Preise, wir hätten deutlich höher sein müssen, wo der Verkauf nicht nötig war, nicht möglich war. Die Kosten, die Projekte waren sehr kompliziert. Teilweise hat es sehr viele Refunds gegeben, weil wir es auch nicht lösen konnten, die Probleme. Dann muss man dem Kunden natürlich eine Lösung anbieten dafür. Das ist sehr teuer. Man hat die Zeit und das Geld dann verloren und so weiter. Das heißt, mit einem ganz einfachen Tagging haben wir eigentlich sehr viel gelöst. Haben aber natürlich, schauen zurück auf vielleicht 2 Jahre Markenaufbau, Podcast, Marketing, Ausgaben, Facebook-Ads, Zeit und so weiter, darf man dann nicht denken, man ist einfach schlauer geworden dann. Mhm. Aber das hätten wir uns eigentlich sparen können mit dem Tagging von Anfang an. Deswegen sage ich jedem, der irgendwo eine Firma aufmacht, sage ich, das allererste, was du brauchst, ist jemand, der auf die Zahlen schaut.
Okay, was hast du denn heute? So, sagen wir mal, schauen wir uns ein paar Situationen an, Gerd, in denen du Entscheidungen triffst. Ne? Ja. Täglich, wöchentlich, monatlich. Ne? Was sind so deine Werkzeuge? Auf was schaust du?
Wir haben es eigentlich relativ, wir spielen regelmäßig mit so besseren Dashboard-Tools und so weiter, aber wir haben eigentlich, was wir wirklich dann verwenden, sind personalisierte Spreadsheets.
Okay.
Nachdem es bei uns eigentlich relativ klar und einfach zusammenläuft von verschiedenen Online-Tools, also da kann ich mit Zapier oder irgendwelchen Tools quasi die Daten zusammenholen, die ich gerne bräuchte, aber gerne hätte. Das heißt, wir haben quasi ein Dashboard. Ich muss wirklich zu sagen, ich habe es erst vorher, bevor wir das Interview gemacht haben, nachgedacht. Ich habe das Dashboard, seit wir uns kennengelernt haben. Ja. Ich kann mich erinnern, du hast irgendwo, glaube ich, für den James Schremker damals so ein Video gemacht, wie du gezeigt hast, wie sowas ausschauen könnte.
Ja.
Und ich glaube, dort habe ich damals das Spreadsheet begonnen. Vorher war das irgendwie so unstrukturiert, aber irgendwie da war irgendwo ein Excel und da haben wir irgendwo eine Informationen gehabt. Dann habe ich damals der Buchhalterin gesagt, pass auf, wir werden das jetzt alles, habe ich sogar das Video und einen Screenshot davon gezeigt, gesagt, wir werden das alles jetzt auf einem Excel zusammenfassen. Mhm. Das heißt, was wir wirklich danken, das war sicher deine Inspiration. Wir haben dann quasi ein wichtiger Teil der Arbeit unserer Buchhaltung, ist diese Daten aufzubereiten, soweit es manuell nötig ist. Beziehungsweise fließen dort aber auch die Daten rein, die jetzt beispielsweise von den Strategen bei uns qualitativ erfasst werden wöchentlich. Das heißt, ich habe quasi ein Spreadsheet in Google, sozusagen, wo wir uns die verschiedenen Eckdaten zusammenholen. Also was ich immer gern anschaue, ist natürlich, wie die Verkäufe ausschauen und so weiter. Aber das habe ich noch einigermaßen noch im Gefühl und im Blick. Und da haben wir auch so Cashflow-Projektionen und so weiter, die wir so machen. Was ich immer gern anschaue, sind die regelmäßigen Kunden, die Einzelverkäufe. Wir haben viele Kunden, haben bei uns so monatlich selbst erneuernde Agreements, wo wir einfach Monat für Monat die Suchmaschinenoptimierung für sie erledigen. Wir haben aber auch Suchmaschinenoptimierungs- und Consulting-Projekte auf Projektbasis. Mhm. Das heißt, das weisen wir extra aus, was kommt auf Projektbasis rein, was sind die laufenden Projekte, die wir relativ fix meistens haben, wie viele Kunden haben wir da in diesen laufenden Projekten, wie viele sind extra dazugekommen. Und dann schauen wir uns auch verschiedene, stellen auch natürlich die Kosten gegenüber den Einnahmen und schauen uns auch an auf dem Dashboard, was jetzt extra Kosten waren, die jetzt nicht so üblich sind. Jetzt, wenn es 3.000 Euro ausgeben muss für einen Kurs zum Beispiel, würde das da reinkommen, damit ich auf dem Dashboard direkt alle Informationen habe und sage, okay, warum haben wir jetzt deutlich weniger Gewinn? Aha, ja, okay, da war jetzt die extra Ausgabe von dem Kurs.
Okay. Okay. Das war jetzt eher von rechten Ende von Value Grow Chain, was ich da für euch erarbeitet habe. Der linke Ende, so am Anfang, ne? Produktentwicklung, Lead-Generierung, Conversion. Was trägst du da? Trägst du da was für dich? Und wenn ja, was?
Wir haben so Berichte, ja, was relativ Standard ist im Marketing, ist Lucas Studio. Also, dass man über Lucas Studio von, was jetzt einmal Google Ads Werbung anbelangt, reinholt. Man muss dann schauen, wie man wenn man Facebook Ads Werbung macht, wie man dazu kommt. Da gibt es so über Supermetrics oder eben andere Dashboard Tools, dass man das relativ rasch gegenüberstellen können. Was wir für unsere Kunden für die Suchmaschinen Optimierung machen, ist, dass wir selbst ein Dashboard programmiert haben, wo wir quasi das sogenannte organische Segment, das ist jetzt nicht bezahlter Google Traffic, also nicht Ads, sondern nur die normalen Rankings, diese Daten reinholen in die Applikation, die wir programmiert haben, so dass wir dort die Entscheidungen treffen können. Das heißt, ich kann dem Kunden genau sagen, wie viele Leads jetzt reinkommen, weil bestimmte Leute auf einen bestimmten Artikel auf ihrer Seite zugegriffen haben von Google, von der Google-Suche. Und wir können dann schauen, okay, wie können wir jetzt den Traffic auf bestimmte Seiten erhöhen, wo jetzt eine hohe Conversion, aber wenig Traffic ist zum Beispiel.
Okay, okay. Also wenn du jetzt deine paarjährige Reise so betrachtest, in Retrospektive, was war für dich dabei das Schwierigste? Was war so für dich die größte Herausforderung, um diesen Level der Transparenz zu schaffen, was du jetzt hast?
Ich glaube, es ist das Bewusstsein, dass die Daten einfach wichtig sind, dass man sie auch anschauen muss. Also das beste Dashboard hilft ja nichts, wenn man es nicht anschaut regelmäßig. Und dass sich einfach die Arbeit in der Unternehmensführung auch ändert über die Zeit. Das heißt, es ist einfach, sind andere Entscheidungen zu treffen, die bedingen andere Grundlagen. Mhm. Oder jetzt in dem Fall eben die Daten. Ich kann die bestimmten Entscheidungen jetzt nicht mehr gefühlsmäßig treffen bei 25 Leuten, sondern ich brauche schon irgendwas Handfesteres. Beziehungsweise auch irgendwo das Bewusstsein, ich muss entsprechende Ressourcen in die Datenerfassung reinstecken, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um mir eben die 2 Jahre Markenaufbau zu ersparen. Es ist ja alles recht und schön, wenn man am besten, man beziffert es nicht, was da an Aufwand reingegangen ist in eine Marke, die wir dann zugemacht haben von einer Woche auf die andere, weil wir gesehen haben, okay, jetzt haben wir die Daten, das funktioniert so nicht und hat auch keinen Lösungsansatz. Das heißt, einfach einzusehen, die Daten sind eben einfach Fakten, die muss man akzeptieren und entweder was machen draus oder die nötigen Schlüsse ziehen.
Okay, gut, jetzt hast du da bei dir auch in deinem Team mehrere Stakeholder, ne, die jetzt im Kontext von Daten ins Spiel kommen. Einmal sind natürlich die Leute, wenn ich das richtig verstanden habe, bei dir vor allem in Buchhaltung, die dafür sorgen, dass die Daten überhaupt erfasst werden. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite sind dann das die Konsumenten oder halt die Leute, die Entscheidungen treffen, die hoffentlich datengetriebene Entscheidungen treffen. Ja? Wie war das bei dir in der Firma? Wie einfach oder schwierig war es, jetzt diese unterschiedlichen Stakeholder zu motivieren, dass einmal die Daten eingegeben werden können und in der richtigen Qualität und auf der anderen Seite, dass ja die Transparenz, dass man mit der Transparenz auch umgehen können muss?
Ja, wir haben sicher, ist eine sehr gute Frage und ich muss jetzt kurz überlegen, wie wir das angegangen sind. Ich glaube, begonnen hat es bei der Buchhaltung. Also die Buchhaltung und die Buchhaltungsdaten sind in meiner Firma abgekoppelt vom restlichen Team. Mhm. Das heißt, wir haben auch die Leute, die jetzt quasi in Teamleader und so weiter sind, haben aktuell keinen Zugriff auf die Buchhaltung. Sie können es ungefähr ausrechnen. Wir haben keine geheimen Preise, weil jeder weiß, was jeder Kunde bezahlt. Aber wir haben jetzt keine Übersicht und sagen, okay, das ist jetzt der Umsatz hier, das ist der Umsatz da, hin und wieder gebe ich ein paar Infos durch. Aber ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass sie wissen, dass es nach aufwärts geht, dass sie einen sicheren Job haben, dass wir gut unterwegs sind und bestimmte Metriken können wir weitergeben. Aber wir haben jetzt kein transparentes Dashboard für die gesamte Firma. Buchhaltung hat sowieso immer alle Informationen, also da geht sowieso nichts daran vorbei und dort haben wir sicher begonnen, also sicher mit der Buchhaltung. Und dort, glaube ich, war es ein bisschen ein Prozess. Ich bin ja kein Profi in der Datendarstellung, Erfassung und so weiter. Wir haben da, glaube ich, sowohl die damalige Buchhalterin und ich sehr viel gelernt und über mehrere Monate quasi das Ganze dann verbessert. Insofern, dass wir gesagt haben, okay, das machen wir, das Tagging machen wir hier, das Tagging machen wir da, jetzt gehen wir die Rechnungen von den letzten 12 Monaten durch und machen wir das Tagging dort, weil das haben wir damals nicht gewusst und jetzt wissen wir es aber und jetzt hätten wir gern gewusst, was wir in den letzten 12 Monaten für irgendwelche Software-Tools ausgegeben haben. Das ist eine sehr große Position für eine Online-Agentur immer und da ist es sehr wichtig, dass man wirklich schaut, ob das alles nötig ist. Wir haben Einsparungen dann gemacht hier und da, wo wir gesehen haben, es ist nicht notwendig. Also mit der Buchhaltung hat es relativ rasch funktioniert, nur dass wir eben auch an Grenzen gestoßen sind von unserer Buchhaltungssoftware. Wir haben nachher auch gewechselt zu einem anderen System, mit dem sind wir jetzt eigentlich relativ zufrieden. Wir brauchen eigentlich nicht mehr als kleine Agentur, aber das ist natürlich auch oft eine Softwarefrage. Was brauche ich, was ist mir das wert, dass ich jetzt einen Wechsel mache? Buchhaltungssystem wechseln ist nicht lustig, wer auch immer das gemacht hat, versteht das wahrscheinlich. Das heißt, man muss schon schauen, was hätte ich gern von dem System, abgesehen von der Basis, dass dann jetzt logischerweise meine Rechnungen rein und rausgehen. Was will ich als Unternehmer von dem System eigentlich wissen in ein paar Monaten? Und das quasi entsprechend vorzubereiten. Ansonsten das Nacharbeiten ist für niemanden lustig. Dass ich jetzt durchgehe auf die Rechnungen von einem Jahr oder 2 Jahren und schaue, okay, ich möchte jetzt heuer mit vorigem Jahr vergleichen. Muss ich das Tagging jetzt für alle Rechnungen im Vorjahr machen, das ist für niemanden lustig. Das heißt, man muss, glaube ich, als Unternehmer bei so einem Projekt schon ein bisschen mit berücksichtigen, wie kann jetzt den Leuten das irgendwie schmackhaft machen, dass das sagt, okay, das ist eigentlich auch für dich besser, weil dann kannst du besser erklären, wie du zu dem Unternehmen quasi beiträgst. Und das ist beispielsweise bei uns mit den Strategieprojekten so, also die Strategie, Consultants hier bei uns zum Beispiel haben es oft nicht so leicht, jetzt wirklich zu bewerten, wie jedes einzelne Projekt geht, und mit dem Prozess haben sie jetzt aber schon Hilfsmittel in der Hand, wo man sagt, okay, die Performance ist gut, unsere Leistung ist gut, der Kunde antwortet seit zwei Wochen nicht, weil er auf Urlaub ist und das hat er vergessen, uns zu sagen, wir haben die Daten jetzt. Das heißt, wir können auch das Projekt entsprechend bewerten, können sagen, okay, es ist im orangen Bereich, aber wir wissen warum.
Okay. Sag mal, die Transparenz, gut, das haben wir uns jetzt mit einer Gruppe der Stakeholder beschäftigt, die Leute, die Daten erfassen. Gibt es außer dir, bei dir in der Firma auch andere Leute, die sich, sag mal, regelmäßig eure Dashboards und Reports anschauen?
Also Christina, unsere Operations Managerin, schaut sich wahrscheinlich das Thema der Strategieleute durch. Also die haben quasi ihre eigenen Reports, das fällt dann zusammen auf einem Results Report, den wir uns anschauen. Und da hat sie quasi die Übersicht über die Dinge, die jetzt einfach die Projekte betreffen, für die sie verantwortlich ist. Also sie ist dafür verantwortlich, dass die Projekte laufen, dass das Team alles hat, was es braucht, beziehungsweise bei mir anfragt, was notwendig wäre oder beim Kunden. Und das ist für sie ganz wichtig, dass sie auf einen Blick quasi weiß, wo eventuell ein Problem sein könnte. Oder sagen wir, okay, das war jetzt schon 2 Wochen orange, schauen wir mal, vielleicht direkt mit den Kunden auch Kontakt aufnimmt, ob wir irgendwas machen können. Also da ist es ganz sicher ganz wichtig, dass wir diese Informationen weitergeben. Und sonst von den Projekten haben wir natürlich auch die Leute, die an dem Projekt arbeiten, kommen mit dem Dashboard von unserer Applikation eigentlich ganz gut aus, wo wir die wichtigsten Daten zusammenholen. Die kommen bei uns von 2 Google Tools. Eines ist Google Analytics und eines ist Google Search Console. Mhm. Das sind 2 ganz wichtige Tools für die Suchmaschinenoptimierung. Und über diese Informationen, die fassen wir quasi in unserem eigenen Dashboard zusammen für die Kunden, aber auch für unser Team. Und beide schauen das Gleiche an. Also der Kunde schaut das Gleiche an wie meine Mitarbeiter. Und wir treffen die Entscheidung auf dieser Basis. Wir machen das sogar so, dass wir dann alle 2 Wochen jedem Kunden ein Video schicken, wo wir uns quasi einen Screencast von dem Dashboard.
Oh, cool.
Und alle 2 Wochen sagen wir, pass auf, so schaut's aus. Wir haben nur die ganz wichtigsten KPIs da drinnen. Organischer Traffic, organische Conversions. Und wir sagen, so ist der Status, erklären das jede alle 2 Wochen neu, was das jetzt heißt. Stellen sicher, dass das auch klar ist, weil es für uns einfach ganz wichtig ist, dass man den Kunden irgendwie an der Hand führt und sagt, warum ist, glauben wir jetzt, dass wir uns in den nächsten 2 Wochen auf diese 5 Tasks konzentrieren sollten.
Okay.
Im Gegensatz zu vielen Agenturen, wo die Kunden dann bei uns landen, die sagen, okay, sie haben mit einer Agentur zusammengearbeitet für über 3 Jahre lang. Sie haben keine Ahnung, was die Agentur gemacht hat. Sie haben keine Ahnung, was die Ergebnisse sind. Sie wissen nur, das war sehr teuer und sie haben keine Rankings. Okay. Und deswegen ist mir was immer ganz wichtig, dass wir zumindest, wir können ja nichts garantieren im Marketing, aber wir können schon den Leuten erklären, warum wir glauben, eine bestimmte Richtung macht Sinn. Und das ist bei uns immer datenbezogen. Das heißt, ich kann sagen, okay, wenn du wenn du viel Traffic hast, aber keine Conversions, ist der Ansatzpunkt anders, als wenn du viele Conversions hast, aber keinen Traffic. Und wenn ich das vergleiche, die unterschiedlichen Dinge und unsere App, die wir da programmiert haben, wird auch immer schlauer, die verschiedene Trends langsam erkennt und auch selbst Vorschläge macht auf Basis der Seiten, was ja bei mehreren tausend Seiten auf einer Website nicht so einfach ist. Macht auch schon langsam automatische Vorschläge schon, wo wir sagen, okay, die App sagt dann, schau einfach diese Seite an, wäre vielleicht ein Kandidat, dass man es einmal überarbeitet. Und dann können unsere Berater zusammen mit dem Kunden dann darauf eingehen.
Okay, da haben wir ein wunderschönes Beispiel jetzt hier mit dir. Es ist jetzt nicht nur so, dass du als Agenturinhaber und dein Team intern von der Transparenz profitiert, sondern jetzt gerade in den letzten Minuten, was du so erzählt hast, das geht ja direkt weiter an eure Kunden. Da könnt ihr natürlich, wenn ihr die richtigen Zahlen zu richtigen Zeitpunkt habt, entsprechende Entscheidungen treffen, entsprechende Maßnahmen ableiten und dann, wenn ihr das Ganze natürlich monitort, dann auch entsprechend die Auswirkungen davon sehen und möglicherweise mehr davon machen, was gut läuft und was nicht so gut läuft, halt entweder lassen oder korrigieren. Und das sind ja genau die Fälle, die ich finde es ganz, ganz toll, dass wir jetzt drüber sprechen, weil das sind jetzt genau diese 2 Aspekte. Wenn man Daten zur Chefsache gemacht hat und wenn man mit Daten richtig arbeitet, ist es ja bei Weitem nicht so, dass nur intern das Management davon profitiert, sondern was aus meiner Sicht fast so wichtig ist oder noch wichtiger ist, auch die Kunden davon profitieren und in einigen Fällen auch Lieferanten. Ja? Gut, jetzt ist es bei Natur, eures Geschäft ist wahrscheinlich, ihr habt nicht allzu viele Lieferanten. Möglicherweise sind bei dir Freelancer, die mit denen du zusammenarbeitest, aber da hast du sicherlich auch eine gewisse Transparenz. Gut, so eine ketzerische Frage oder Experience Transformer Frage. Wenn du es nochmal machen würdest, jetzt diese Datenreise, was würdest du anders machen?
Ja, mit dem Wissensstand von heute wahrscheinlich schon ein bisschen überlegen, was sind die Informationen, die eigentlich bei der Entscheidungsfindung helfen und versuchen, die relativ früh in einem System abzubilden. Das heißt, es ist ja, das Ganze macht ja nur so weit Sinn, als die, dass die, wenn die Daten auch wirklich immer frisch sind, immer an einem Ort sind und man die auch irgendwie dass das im Arbeitsablauf auch drinnen ist, dass man sie die anschaut und die nötigen Entscheidungen trifft. Ich habe mit vielen Firmen zusammengearbeitet, die haben Dashboards erstellt, die haben sie nie angeschaut. Die wissen, das Dashboard wird regelmäßig aktualisiert, aber sie schauen nicht rein. Das heißt, und warum? Weil es einfach vielleicht zu kompliziert ist, zu aufwendig. Die Leute können sich nicht mehr erinnern, sie haben eine Schulung bekommen, aber dann später, zwei Wochen später, wissen sie nicht mehr, was das jetzt eigentlich geheißen hat, wie sie zu bestimmten Daten kommen. Ich glaube, dass das Designprozess beim Dashboard sehr, sehr wichtig ist. Und dass es deswegen schon, oder?
Ich muss so lachen. Sorry. Meine vorherige Podcast-Episode spricht von Designprozess. Also, ja, super, du weißt, dass du mit einem Designer sprichst und mein Herz geht auf hier. Ne? Und sagt, ach, die Dashboards sind da, die sich keiner anschaut. Und was du anders machen würdest, du würdest dir früher überlegen, was du da überhaupt darstellst. Und ich sage, sorry, das ist jetzt unhöflich, was ich mache, aber ich finde es so klasse. Ne? Und das ist das, was ich sage. Das Allerwichtigste, Gerd, ist der Designprozess. Dass man sich überhaupt überlegt, was will ich denn monitoren? Was will ich denn monitoren? Das ist die essentielle Frage. Wer braucht welche Informationen in welcher Situation? Genau. Dann kommt aber der nächste Schritt. Ja, du?
Es sind ja Beispiele, man muss ja einfach die Beispiele anschauen, welche Entscheidungen trifft man denn als Unternehmer? Man trifft die Entscheidung. Habe ich ein Problem und muss ich Ressourcen kürzen? Muss ich Leute entlassen? Habe ich ein Problem und ich komme mit meiner Kapazität nicht mehr klar? Es muss einen Prozess geben, wo ich weiß, okay, wo das Tool mir sagt, pass auf, du brauchst neue Mitarbeiter. Ich habe in meinen schlauen Excel-Dateien steht da Auslastungskapazität drinnen. Da steht drinnen, wie viele Stunden wir haben als Kapazität und wie die Auslastung ist. Ich möchte nicht unbedingt über 80%, aber viel drunter auch nicht.
Ja, klar.
Woher weiß ich das denn? Ne? Woher weiß ich das denn? Wenn jetzt der Mitarbeiter sagt, ich habe so viel zu tun, dann schauen wir uns mal an. Aus meiner Sicht bist du bei 60% Auslastung. Wo ist denn das Problem?
Ne? Womit hast du denn also was zu tun?
Ne? Ist ja ganz anderes, ne? Die Kommunikation ist anders. Das heißt, wenn ich weiß, okay, Ressourcen kann ein Thema sein, dann muss ich schauen, welche Daten bräuchte ich, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und wo kommen diese Daten her? Wenn ich weiß, Verkauf kann ein Problem sein, ja, woher kommen denn meine Daten über die neuen Kunden, über den Churn, den wir haben, über die Profitabilität der einzelnen Projekte, damit ich weiß, welchen Kunden wir eventuell entlassen müssen, weil einfach der Aufwand nicht dafür steht bei dem Einkommen, dass ich es auf den Kunden runterbrechen kann. Weil viele schauen ja wirklich nur das Bankkonto an oder die Verkaufszahlen und sagen, ja super, wir haben 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen, keine Ahnung was. Aber dann schauen wir uns einmal den Profit an, dann schauen wir den Profit einmal pro Sparte an, wir haben es bei uns jetzt aufgelistet auch pro Gruppe, pro Team. Wir haben ein Link-Building-Team und wir wissen, wie profitabel das Link-Building-Team ist. Wir haben ein Consulting-Team und wir wissen, wie profitabel das Consulting-Team ist. Wir haben ein Team von Textern und wir wissen, wie profitabel die als Team sind. Wir wissen aber auch, wie profitabel jeder einzelne Kunde ist.
So, das ist eine Sache, die du erwähnt hast. Wobei jetzt noch ein bisschen ergänzend zum Design. Natürlich ist es wahnsinnig wichtig, dass wir uns überlegen, in welche Situationen wir Entscheidungen treffen und welche Kennzahlen wir in diesen Situationen betrachten, um diese Entscheidungen überhaupt ableiten zu können. Aber dann ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, wie dann das dargestellt wird. Ne? Weil wenn das in irgendwelchen Zahlentapeten dargestellt wird, wo du von lauten Bäumen den Wald nicht mehr siehst, ja, dann bringt dir das auch alles gar nichts. Ne? Das ist für uns der zweite Teil des Designprozesses, wo wir dann tatsächlich die Visualisierung, aber nicht nur die Visualisierung, sondern auch die Interaktion und Navigation, was uns heutige BI-Tools richtig ganz toll anbieten, dass wir das effektiv nutzen. Weil, sagen wir mal so, wie gesagt, wenn es irgendwo verborgen ist in deinen endlosen Excel-Tabellen oder in irgendwelchen bunten Dashboards, wo nur die Visualisierungsfeatures von einem BI-Tool demonstriert werden, dann ist dir damit auch nicht gedient. Da muss man sich schon große Gedanken machen. Oder gut Gedanken machen, wie stelle ich diese ganze Sachen auch aussagekräftig dar. Du hast aber vorher noch ein Reizwort für mich oder eine Reizphrase erwähnt. Ja, du hättest gerne so ein System, wo alle Daten drin sind. Magst du das ein bisschen erläutern und dann werde ich das auch ein bisschen von meiner Seite kommentieren.
Ja, auf jeden Fall. Das ist definitiv, wenn es in Richtung Daten geht. Wir sind ja nicht am Ende angelangt. Wir haben jetzt verglichen mit vor ein paar Jahren ein ganz gutes System. Wir sind ja bei Weitem nicht am Ende angelangt. Wir werden größer als Agentur. Wir haben mehr Kunden als Agentur. Das heißt, wir möchten auch natürlich, wir haben mittlerweile genug Strafgeld bezahlt, sage ich einmal, über die Jahre, dass wir auch wissen.
In Deutschland nennt man das Lerngeld.
Oder Lerngeld, ja, was auch immer, ne? Also einfach zu viel Geld bezahlt, dadurch, dass wir die Daten nicht richtig hatten oder nicht parat hatten oder die Entscheidungen nicht treffen konnten. Das heißt, ich bin mir schon bewusst, dass wir unsere aktuelle Datenhaltung und Aufbereitung noch weiter verbessern müssen. Und der Schritt, wo wir eben jetzt gerade daran arbeiten, ist, dass wir verschiedene Einzelberichte jetzt zusammenfassen. Und da spreche ich jetzt zum Beispiel wirklich und dann auch eventuell so aufbereiten, dass man es vielleicht auch unseren Kunden anbieten kann, sowas. Weil ich weiß, dass bei unseren Kunden, E-Commerce-Seiten und so weiter, das auch ein Thema ist. Die schauen natürlich in Facebook-Ads rein, schauen ihre Anzeigen, die sie da so laufen haben, an und schauen, okay, wie profitabel ist das. Dann machen sie das Fenster zu, dann gehen sie zu Google-Ads und schauen sich das an, wie profitabel, wie schaut, läuft das, ist da eh alles okay, dann schauen sie in ihr Buchhaltungssystem oder in Shopify rein und schauen sich die Verkäufe an, die dort so reinkommen und da haben sie dann eh überall sind so Datenbrocken, sage ich mal, und dann machen sie sich ein Bild, wie das Ganze jetzt abläuft. Und jetzt, wenn das je mehr verschiedene Plattformen das sind, das kann jetzt noch YouTube auch noch sein und keine Ahnung was, umso unwahrscheinlicher ist es, dass ich immer alles im Blick habe.
Richtig, richtig. Und da kommt es auch ein Megathema in Spiel. Und ich habe gerade vor 2 Wochen mit einem von unseren damals Prospects, Interessenten, heute Kunden, haben wir gerade den Auftrag bekommen vor 2 Stunden. Die Diskussion, nämlich genau um dieses System, braucht ein KMU. Und wir sind ja alle KMUs hier. Kleine und mittelständische Unternehmen, braucht ein KMU ein Data Warehouse? Weil dieses eine System, Gerd, über das du sprichst, ist, sag mal, intuitiv für dich, ja, ich muss alles irgendwie zusammenbringen, diese 5, 6, 10, 12 unterschiedliche Quellen, egal wie groß die Firma ist, aber es gibt einfach so viele Quellen. Ja? Und dieses eine System ist ein Data Warehouse. Und ich habe unseren Prospekt und jetzt Kunden da gesagt, das ist, die Frage ist nicht, ob Sie ein Data Warehouse brauchen. Die Frage ist, wann Sie anfangen werden, das aufzubauen. Ja? Mhm. Und sobald es dann, sagen wir mal, so mit 2, 3 Quellen geht es vielleicht noch, ja? Dass man sie irgendwie zusammen verbindet und so und dann Reports macht. Aber wenn das mehrere Quellen sind und auf einer Seite und auf der anderen Seite mehrere Leute oder viele Reports entstehen, dann kommt man um ein Data Warehouse nicht rum. Es ist aber wahrscheinlich schon so, ne? Wenn du jetzt ein Data Warehouse hörst, dann sagst du, kompliziert, dauert lange, kostet viel. Ne? Komplex, haben wir nicht das Know-how, das aufzubauen. Ne? Ja, das kenne ich und kann ich dir jetzt schon empfehlen. Ich glaube, meine nächste Podcast-Episode ist, mache ich eine Solo-Episode, wo ich nur mich damit beschäftigen werde, die Argumente, warum und wie sich auch ein KMU Data Warehouse aufbauen soll. Also ich kann dir nur aufs Herz legen, da kann man auch später drüber sprechen, fang da, darüber an zu denken, zu überlegen, du brauchst ein Data Warehouse. Und das sind nicht, ja, in großen Unternehmen sind das schon Projekte von 6 Monaten, 12 Monaten, 6, 7-stellige Beträge. Die heutige Technologie, die wir da haben, vor allem von Microsoft, Microsoft Fabric heißt das kannst du dir gleich anschauen, das Zauberwort. Aber das ermöglicht wirklich, das bringt völlig neue Möglichkeiten, sehr schnell, auch für KMUs, dieses eine zentrale System, das du vorher da erwähnt hast, aufzubauen. Und dann bist du in einem völlig neuen Spiel, weil du dann, sagen wir mal, die Daten aus unterschiedlichen Quellen, unterschiedlichen Informationen in einen Zusammenhang bringst, wo du völlig neue Transparenz schaffst.
Und das glaube ich auf jeden Fall. Ja, also bei uns geht es eher wahrscheinlich vor allem auch darum, dass man sagt, wie viel Aufwand steckt manuell momentan drinnen,
ja, klar.
Die einzelnen Bereiche quasi zu befüllen. Ne? Das heißt, wir möchten natürlich die Buchhaltung entlasten, vielleicht kann man die Bankkonten irgendwann einmal automatisiert abfragen und den Saldo-Standort anzeigen zum Beispiel. Oder manche Dinge sind natürlich manuell zu erfassen, aber das muss nicht unbedingt so kompliziert sein, vielleicht wie wir es momentan machen. Und in die Richtung geht es bei uns eben einfach weiter und dass man wirklich auch sagt, okay, man bildet die ganzen Marketingkanäle ab, teilweise manuell erfasst, auf wie vielen Podcasts bin ich als Interviewpartner, ist ein Faktor, den kann man nur manuell erfassen, das wird nicht automatisiert sein,
ja, klar.
Aber es ist ein Datenpunkt, der sollte schon automatisch immer in die zentrale Übersicht fürs Marketing zum Beispiel einfließen. Wie viel haben wir jetzt bei Google und LinkedIn und so weiter an Reach, an Engagement und so weiter. Ja. Natürlich kann man sich unendlich damit befassen, aber natürlich immer auch wichtig zu sagen, okay, selbst wenn ich jetzt alle Daten habe, welche Dinge brauche ich wirklich für die Entscheidungsfindung? Kann man dann auch wieder ein bisschen wegstreichen und sagen, okay, ich muss nicht alles wissen. Ich muss nur die wichtigsten Dinge, muss ich wissen.
Okay. Ja, ich sage es immer, what is the value of knowing? Ne? Was bringt dir das, wenn du es weißt? Weil teilweise knowing, wenn du es weißt, ja, das kann Aufwand bedeuten, das bedeutet Kosten. Ja? Mhm. Und da muss man sich schon die Frage stellen, what is the value of knowing? Gut. Jetzt da, wo du bist, jetzt in diesem Kontext, jetzt von deinem Unternehmen, die letzte Frage, die ich habe. Was glaubst du, dass euch fehlt? Und warum fehlt es euch?
Es fehlt, weil wir immer zu viele Ideen haben, was wir alles machen müssen, was auch immer das ist. Der Grund ist immer dasselbe. Wir haben zu viele Dinge, die wir gerne machen möchten. Ich glaube, uns fehlt ein bisschen wahrscheinlich der Rhythmus in der Benutzung der Daten. Dass wir sagen, okay, bestimmte Positionen in der Firma verwenden regelmäßig Zeit, um sich die Daten anzuschauen, was bedeutet das jetzt, welche Aktionen sind da notwendig. Das heißt, eher die technische Seite ist keine Frage, wir können das deutlich besser machen und wir kommen ja langsam auch weiter. Aber bei uns ist es auch wirklich in der Verwendung der Daten. Also, dass wir wirklich sagen, okay, es ist einfach zu leicht, dass man sagt, ich weiß eh noch ungefähr, was da letztes Mal drinnen gestanden ist und so viel hat sich bei dem Projekt nicht verändert, also schaue ich dann nächstes Monat wieder rein. Das heißt, man muss einfach das ist ein bisschen eine Teamkulturgeschichte, dass ich versuche, die Strategieleiter und Teamleiter eher dahin zu bringen, dass sie auf Basis der Daten versuchen, ihre Projekte anzuschauen. Und das ist sicher so ein bisschen eine Teamkultur, Change-Kultur oder sowas. Und man sagt, okay, konzentriere mich jetzt nicht nur auf meine Taskliste, sondern einer der meiner Tasks jede Woche ist, dass ich mir die Zahlen meiner Projekte anschaue. Und da gibt es ja Zeit, die dafür zur Verfügung steht. Und es gibt aber auch irgendwie eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, in der Zeit, was kommt da jetzt eigentlich raus von dieser Analyse? Und das ist dann eigentlich der Gesprächsstoff für bestimmte Projektbesprechungen oder Strategiebesprechungen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt Zeit verwendet, mir das an die Daten von dem Projekt anzuschauen oder von den drei Projekten anzuschauen, die da auf Basis der Daten würden jetzt folgende Aktionen notwendig sein. Was sagt ihr dazu? Feedback, schauen wir uns das gemeinsam an. Aber dass man wirklich immer mehr auf Basis der Eckdaten Entscheidungen trifft und nicht so mehr aus dem Gefühl heraus. Also selbst wenn ihr Daten Data-driven, wie man mal sagen, wir sind eine Data-driven Agentur. Natürlich sind wir eine Data-driven Agentur. Das heißt aber nicht, dass die Daten quasi immer ausschlaggebend sein, weil man hat ein bisschen ein Bauchgefühl, wo die ganze Sache hingeht. Vielleicht ist es jetzt nur mal kurz ein temporärer Ranking-Drop oder sowas bei uns immer. Und das muss man doch schauen, dass man die Leute wieder zurückholt und sagt, pass auf, die Daten sind Fakten, die wir nicht ignorieren können. Und wir müssen entsprechende Aktionen setzen.
Okay. Ja, klasse. Sehr interessanter Stoff. Ich glaube, auch für dich zum Nachdenken, auch für mich. Aber die allerletzte Frage hat vielleicht auf den ersten Blick gar nicht mit Daten zu tun, auf den zweiten allerdings alles. Nämlich, wie nutzt ihr denn AI? Jetzt, was hat AI mit Daten zu tun? AI ist ja Machine Learning and Big Data. Ja? Also ohne AI, ohne Daten hätten wir keine AI. Ja? Und deshalb würde mich jetzt einfach interessieren, das ist ja in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viel passiert. Ja? Mhm. Welche Rolle spielt denn AI bei dir in der Agentur?
Eine sehr große Rolle in allen Bereichen eigentlich. Also es gibt fast keinen Bereich in unserer Agentur. Ich glaube, die Buchhaltung arbeitet auch relativ ähnlich wie früher. Ja. Aber ich glaube, so ziemlich alle Bereiche sind irgendwie von AI beeinflusst mittlerweile. Und das ist das Schöne an der AI, dass man einfach wirklich jeder gelernt hat mittlerweile, glaube ich, dass der Output vom Input kommt. Und das bringt uns aber auch wieder zurück zu den Daten, zur Qualität, ja, zu den Ergebnissen und so weiter. Das heißt, wenn jeder mit ChatGPT gespielt hat, vor allem am Anfang noch, war es ja wirklich ganz lustig, was da alles so rauskommt. Die Leute haben ja gedacht, die AI macht jetzt die Arbeit für mich und schreibe einen Artikel über Dashboards und ich kann jetzt Kaffee trinken gehen, während das so runtertippt und dann ist alles okay, dann haben wir jetzt schnell gelernt, so ist es ja auch nicht. Aber was wir jetzt ganz gut heraus haben mittlerweile, ist, dass wir extrem viel Input in die Tools geben, um einen sehr guten Output zu bekommen.
Das heißt, Engineering.
Absolut. Und wir haben jetzt allein von Kundenbefragungen, wo die Kunden uns vielleicht Audioaufnahmen schicken, die transkribieren wir, die stecken wir da rein als Kontext. Wir haben 20 Jahre Industrieerfahrung von unseren Kunden teilweise auf Basis einer 10-minütigen Präsentation, die immer quasi die Basis ist für den Kontext ist, für was auch immer wir jetzt von der AI darüber brauchen, was jetzt die Texterstellung beispielsweise angeht. AI hat aber auch bei uns einen sehr, sehr wichtigen Faktor, was um die Analyse von größeren Datenmengen geht.
Ja, also, klar.
Wo wir jetzt langsam damit anfangen, dass ich sage, okay, lade mal das in irgendwelche Pattern Recognitions. Also, keine Ahnung, ob da jetzt ein Muster ist in den 130.000 Seiten oder nicht. Ich tue mir ein bisschen schwer. Bitte, liebe AI, sag mir mal, ob du irgendwie findest, welche Kategorie von den Blogposts von den 130.000 da vielleicht schlechter performt. Und da kommen jetzt schon langsam interessante Ergebnisse. Für mich ist AI als Berater, ich habe ja auch einige Consulting-Tätigkeiten nebenbei, wo ich auch versuche, die AI jetzt wirklich auch anzuwenden für bestimmte Use Cases. Für mich ist immer wichtig, dass man sagt, okay, welches Problem habe ich? Oder was möchte ich gern verbessern? Und dann suchen wir uns die AI-basierte Lösung dazu. Und wo, ich glaube, der Fehler sehr oft ist jeder begeistert, was man alles mit AI machen kann. Und jetzt plötzlich machen wir Dinge, die wir nie gemacht haben, nur weil AI das jetzt so gut kann.
Ja, genau. Ob es Sinn macht oder nicht?
Ob es Sinn macht oder nicht, ob es mir vorgestern noch wichtig war oder nicht, ist ganz egal. Und für mich ist halt immer sehr interessant, mir interessiert das einfach, die Prozesse, die so ablaufen in einem Unternehmen, ist was mich ganz besonders interessiert. Und wenn ich dann sage, okay, jetzt nehmen wir mal den Verkaufsprozess her, nehmen wir den Prozess her, wie der Newsletter-Versand funktioniert in dem Unternehmen. Und schauen wir mal, was könnte jetzt ein Prozess sein, bilden wir das mal ab, und was könnte jetzt wirklich eine Automatisierung und Teilautomatisierung von diesem Prozess sein? Oder wie wird das CRM jetzt angewandt in dem Unternehmen? Ist das jetzt ideal oder kann man das eigentlich verbessern? Kann man die Kommunikation verbessern? Kann man die Hunderten und Tausenden alten Leads doch vielleicht noch verwenden jetzt, wo wir ein System plötzlich haben dafür, das jetzt nicht manuell jeden einzelnen anrufen muss, sondern wo man jetzt vielleicht einfach 1000 Leads hernimmt und diesen einmal eine SMS schickt und einen automatisierten Chat dahinter hat, der jetzt einmal die wichtigsten Sachen abcheckt, bevor jetzt ein Mitarbeiter mit dem noch spricht. Also es sind irrsinnig viele Fälle, wo AI quasi reinkommen kann. Und da geht es aber wirklich darum, dass man sagt, wo habe ich generell einmal ein Problem oder ein Potenzial? Also man muss mal schauen, wie funktionieren die Prozesse, welche Prozesse gibt es? Wir sind immer hauptsächlich im Marketing tätig. Schauen wir uns einmal die Marketingprozesse an und schauen wir uns an, wo könnten wir eigentlich effizient einen Hebel finden, wo wir AI jetzt wirklich anwenden können. Bei uns als Online-Agentur ist AI jetzt überall.
Okay. Ja, damit bin ich mit meinen Fragen am Ende. möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Gerd. Das waren einige ganz, ganz interessante Insights. auch für mich neu. Für mich, das wirst du möglicherweise lachen, eine der interessantesten Sachen war, als du gesagt hast, ganz am Anfang, ja, die Daten möchte ich haben, weil ich dann besser schlafe, weil ich dann ruhiger in Urlaub gehe. Das ist, ja, das ist eine der Gründe. Ich habe in meiner, ich glaube, allerersten Podcast-Episode genau darüber gesprochen, warum die Daten zur Chefsache gemacht werden sollen. Drei Gründe habe ich genannt. Nummer drei war, damit sie besser schlafen. Peace of mind. Mhm. Ja.
Absolut, ja. Man versucht als Unternehmer quasi immer so viele Sachen zu jonglieren, man hat so viele Bälle in der Luft.
Klar.
Und mit einem ordentlichen Datengerüst hat man irgendwie das Gefühl, es sind noch immer viele Bälle in der Luft, wo man weiß, in welcher Reihe sie sind und wann der nächste Ball runterkommt oder so. Und das ist doch eine sehr, sehr große Hilfe. Und es ist auch leichter, wenn man es dann kommuniziert. Jetzt kommt jemand her, der will die Firma kaufen. Ich muss dem irgendwie erklären, wie wir funktionieren. Ja. Jetzt kommt jemand, der investieren will in das Unternehmen. Ich muss dem irgendwie erklären, wie schnell wir bestimmte Audits rausbekommen, wie unser Consulting funktioniert, was die Produktivität von jedem einzelnen Mitarbeiter. Man muss das irgendwo festmachen können. Das heißt, solange man im Tagesgeschäft ist und sagt, okay, man arbeitet die 60, 80 Stunden, die meisten Unternehmer wahrscheinlich arbeiten und hat eh keine Zeit, sich das anzuschauen, natürlich macht es wenig Sinn. Aber in dem Moment, wo man in einer Position ist, wo man sagt, okay, kann jetzt wirklich aus meiner Woche ein, zwei Stunden rausnehmen, vielleicht hin und wieder, dass ich mir die Daten wirklich auch anschaue. In dem Fall kann man halt irrsinnig große Effizienzsteigerungen einfach aus meiner Erfahrung wirklich erreichen. Sehr, sehr viel Geld sparen. Man sieht verschiedene periodische Ausgaben, die da drinnen sind, machen überhaupt keinen Sinn, wenn man sich die Daten dahinter anschaut. Ja. Und dann auch richtig zu wissen, okay, wo soll man jetzt wirklich investieren?
Ja, ich möchte es jetzt eigentlich zu Ende bringen, obwohl ich das Gefühl habe, wir könnten jetzt noch wahnsinnig lange diskutieren über ein und anderes Thema. Ich habe noch ein paar andere Themen auf jeden Fall im Kopf und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in den nächsten Wochen oder Monaten eine oder andere weitere Episode machen. Es war mir großes Vergnügen. Es war richtig schön zu hören. Wieder ein Unternehmen, was nicht nur Daten jetzt für interne Zwecke nutzt, sondern auch dafür, dass man den Kunden besser, die Kunden besser bedienen kann. Also herzlichen Dank nochmals und bis bald.
Danke, Felix, sehr gerne.